Sollten wir in unserer Kirche vielleicht nicht auch über Arbeit reden? Ja, ich beantworte euch schon mal die Frage mit einem klaren Ja. Und da möchte ich euch auch begrüßen in unsere neue, also zweiten Sonntag der Predigtserie, Serie, in dem wir über das Thema Arbeit in der Kirche reden. Und auch wenn du heute hier das erste Mal im ICF bist, wir sind eine Kirche, die hat den Wert relevant. Unser Wunsch und unser Ziel ist es, dass die Botschaften, die wir im Wort Gottes lesen, dass wir die rausnehmen können und relevant machen können für dein und mein Leben. Und wisst ihr was? Wenn wir mal unsere Tage, unsere Wochen und unsere Jahre anschauen, was denkt ihr, wie viel Prozent eines Tages verbringen wir mit Arbeit? 85? Respekt, Benny. 40? Ein Viertel? Also, natürlich, jetzt kommt's, ne? Die berechtigte Kritik, nimmt man jetzt nur den Tag oder die ganzen 24 Stunden. Aber im Schnitt verbringen wir 60-70% unseres Tages mit Arbeit, und das ist nicht nur erwerbstätige Arbeit, einfach noch als Erklärung. Das heißt, Arbeit nimmt etwa 60-70% unserer Zeit an. Und die Kirche, dieser Sonntag, dass ihr hier seid, dass ihr vielleicht noch in der Small Group seid, ist vielleicht so ein ganz kleiner Teil des Kuchens, oder? Zeit annimmt. Und trotzdem sind wir als Kirchen ganz oft so, dass wir predigen und lehren nur für diesen mini-mini-Stück Kuchen des ganzen Kuchens, oder? Und aus dem Grund haben wir gesagt, hey, wir wollen uns mal dem Thema widmen, das tatsächlich 60-70% unserer Zeit einnimmt. Und es ist nicht nur die Zeit, von der wir eingenommen sind mit Arbeit, sondern wenn ich dich jetzt fragen würde, nachher draußen im Foyer oder beim Hangout, hey, wer bist du, dich ein bisschen kennenlernen, beschreib dich doch mal einfach in ein paar Sätzen. Ich wette mit dir, ein Großteil von euch hätte auch seinen Beruf in dieser Vorstellung genannt, oder? Das heißt, Arbeit ist nicht nur etwas, was unsere Zeit einnimmt, es ist auch etwas, was uns definiert, was wir oft als Titel, als Beschreibung nutzen. Selbst wenn man zu Ärzten geht, muss ich angeben, was ich für einen Job habe. Und manchmal denke ich, okay, was mache ich denn jetzt beruflich? Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich bin neuerdings tatsächlich CEO, COO und CFO unseres Startup-Unternehmens geworden, das wir seit 5,5 Jahren haben. Inzwischen sind wir sogar Eigentümer einer Immobilie, und ich habe hauptsächlich 3 Mitarbeiter, in die ich meine Zeit investiere. Habt ihr es erraten? Ja. Mein Hauptjob momentan ist, Hausfrau und Mutter zu sein. Und genau das ist aber auch Arbeit. Also ich möchte, wenn du heute hier sitzt und nicht diesen klassischen Job hast, jeden Tag ins Büro fährst, auch dich meine ich, weil das genau auch dazu gehört. Auch die Mamas, auch die, die nicht mehr, sag ich mal, diesen klassischen erwerbstätigen Job haben, auch du bist gemeint hier mit dieser Predigtserie. Und diese Serie, Geschaffen um zu schaffen, hat tatsächlich das Potenzial, die Relevanz der Kirche noch mal auf ein ganz neues Level zu bringen, weil ich behaupten möchte, dass wir als Kirchen verpasst haben, die Theologie von Arbeit zu lehren. Was heißt das jetzt? Keine Angst, ich werde ein paar Lügen aufdecken, die wir über Arbeit haben. Ich werde ein paar Wahrheiten bringen, die Bibel über Arbeit nennt. Aber ich möchte dich einladen, wirklich dein Herz zu öffnen und vor allem Gott zu dir zu sprechen zu lassen. Weil diese Predigt ist was, ja, sie wird sonntags an diesem einen kleinen Kuchenabschnitt deines Zeitpensums gepredigt. Aber ob es Auswirkungen hat auf den Rest des Kuchens, liegt allein bei dir. Und wie du Gott wirklich Raum gibst, auch heute Morgen, deine Gedanken auch darüber transformieren zu lassen. Und ich möchte einladen, dass wir jetzt auch zu Beginn der Predigt nochmal gemeinsam beten und sagen, Jesus, ich danke dir, dass das, was wir heute hören werden und lesen werden aus deinem Wort über das Thema Arbeit, dass es deine Worte sind. Jesus, ich bete, dass du auch mich und diese Predigt gebrauchst, wirklich das zu sprechen, Heiliger Geist, was du setzen möchtest. Ich bete für offene Herzen und offene Ohren für deine Stimme, Jesus. Dass wir deine Stimme, Heiliger Geist, hören und vielleicht überführt werden, vielleicht Offenbarungen heute bekommen, aber auf jeden Fall, dass wir merken, Jesus, dein Plan ist größer. Amen. Amen. Ich habe neulich in einer kleinen Werbe- oder Comedy-Sendung gesehen, wo Kinder oder auch Schwiegerkinder endlich mal gedacht haben, komm, wir schenken mal der Oma ein Tablet, oder? Ich denke, jeder von uns kennt Tablets. Dann, ein Jahr später, wieder an Weihnachten, stehen sie zusammen in der Küche und fragen die Großeltern, ja, wie läuft's denn mit eurem Tablet? Und das Einzige, was man dann in dem Moment sieht, ist der Opa und die Oma, die auf dem Tablet die Zwiebeln schneidet. Was für ein Tablet, ja, super! Die haben nicht verstanden, wofür dieses Tablet ist. Sie haben nicht verstanden, was dahinter liegt und wie viel man damit machen kann. Sie haben gedacht, es ist ein Brett, auf dem man Zwiebeln schneidet. Und so stehen sie in der Küche und kochen. Ihr denkt jetzt, so dumm, oder? Aber wie oft haben wir genau diese gleiche Sache über göttliche Themen, wie zum Beispiel das Thema Arbeit. Wir nehmen das Thema Arbeit und sehen es als so ein Schneidebrett und schneiden da unsere Zwiebeln drauf und sind sauer, dass jeder von uns arbeiten muss. Und wir erkennen vielleicht gar nicht, dass in diesem scheinbaren Schneidebrettchen etwas viel Tieferes liegt und das einen ganz anderen Zweck hat. Und ich möchte in meinem ersten Punkt, du bist berufen für Arbeit, erstmal zwei Lügen aufdecken, die wir in unserer Gesellschaft über Arbeit haben. Und ich weiß, ihr wisst, dass ich gerne über diese gesellschaftlichen Themen rede. Warum? Weil wir auch automatisch geprägt sind von diesem Denken, wie es in unserer Gesellschaft herrscht. Und eine Lüge, die es über Arbeit gibt, ist die erste Lüge, ist, es gibt geistliche Arbeit, ja, dein Dienst hier am Sonntag in der Kirche, ja, und dann gibt es die richtige Arbeit, oder? So, die ungeistliche Arbeit. Und wenn man so eine richtige Vision für sein Leben hat und weiß, oh, ich möchte noch irgendwas erreichen, boah, dann träume ich doch, dass ich endlich vielleicht mehr meiner Zeit hier in dieser geistlichen Bereich, hier in dieser Kirche haben könnte, oder? So, das hier, dass ich sonntags hier bin, ist meine geistliche Arbeit. Aber wisst ihr was, wenn ich heute Mittag heimkomme, nee, heute Mittag esse ich hier, heute Abend meine Kinder fütter und dann wieder auf dem Boden, keine Ahnung, den Dreck wegwisch, das ist meine ungeistliche Arbeit, oder? Wir trennen ganz oft geistlich von ungeistlich. Dieses Gedankengut ist nicht so in der Bibel zu finden, sondern wir sehen das, dass es schon zutiefst in der griechischen Antike so festgelegt wurde. Wir haben das schon ein paar Mal genannt, dass dieser Dualismus, dass unser Leben getrennt wird von da ist was geistlich, da ist was normal, da ist was geistlich, da ist was halt ungeistlich. Dieses Denken kommt aus der griechischen Antike. Ja, die Chiara lacht. Ich weiß, sie ist meine Studentin. Ich unterrichte das Thema auch an der Hochschule. Das ist Plato, der den Dualismus tatsächlich reingebracht hat. Und so oft merke ich aber ganz viel Plato in den Köpfen von uns, von mir, von uns in der Church, wenn wir plötzlich davon reden, boah, ich möchte mehr ins Reich Gottes investieren. Ich möchte mehr Zeit fürs Reich Gottes haben. Hä, ist das jetzt Reich Gottes und ist plötzlich nicht? Was haben wir für ein komisches Bild, was Reich Gottes ist? Diese Lüge 1, es gibt geistliche und ungeistliche Arbeit, dürft ihr heute erstmal streichen. Das hebräische Denken ist ganzheitlich. Alles, was du tust, ist geistlich. Den Dreck vom Boden wegwischen und sonntags in der Kirche zu dienen, ist alles geistlich. Ja, es gibt vollzeitlicher Dienst in der Kirche, aber ich sage euch was, der ist nicht geistlicher als den Job, den du morgen wieder ausüben wirst. Das ist die Lüge Nummer 1. Die Lüge Nummer 2 ist, und die hören wir überall, Leute, besonders Gen Z liebt diese, Wir brauchen eine Work-Life-Balance. Jetzt denkt ihr alle, ja, stimmt doch, oder? Wir brauchen eine Work-Life-Balance. Was stimmt an dieser Aussage? Nicht. In dieser Aussage steckt, ähnlich wie beim ersten Punkt, das Prinzip, dass es gibt ein Arbeitsleben. Da arbeitest du, da gehst du zur Arbeit, da machst du deinen Job, ob es egal was für einen, das spielt überhaupt keine Rolle. Und dann fährst du nach Hause. Und dann beginnt das Leben, oder? Das heißt, eigentlich leben wir nur 30% unserer Zeit, oder? Was für eine Lüge. Ist das vielleicht der Grund, warum unsere Gesellschaft gerade so unzufrieden ist und psychisch Probleme hat, weil sie in diesem Denken gefangen ist, in der Zeit, wo ich arbeite, kann ich ja gar nicht leben. Und was ist Leben? Leben ist Freude, Zufriedenheit, Versöhntheit mit den Themen und nur die anderen paar Prozent, da beginnt das eigentliche Leben. Work-Life-Balance ist eine Lüge. Wir brauchen eine Life-Balance. Ja, unser Leben soll in einer Balance sein. Es gibt Zeiten des Arbeitens, es gibt Zeiten der Ruhe, es gibt Zeiten der Freude, es gibt Zeiten des Trauerns. Ja, das gibt es. Aber Work und Life zu trennen, reißt das Leben aus der Arbeit raus. Lass uns diese Lüge heute wegwerfen und sagen, auch dieses Denken ist zutiefst wieder unserem westlichen, antiken, griechischen Denken zurückzuführen. Das wird genau das Denken. Weil woher kommt denn tatsächlich das Konzept von Freizeit? So, ich brauche Zeit für mich. Auch das finden wir tatsächlich das erste Mal bei den griechischen Philosophen, die gesagt haben, also ich stelle mir irgendwann Sklaven ein, damit ich Zeit für mich habe und Zeit für Freizeit habe. Wo redet die Bibel über Freizeit? Wo redet die Bibel über Zeit für uns? Die göttliche Ordnung ist, 6 Tage was? Ein Tag? Sabbat, und Sabbat ist Zeit für Gott. Spannend, oder? Wie da ein ganz anderes Konzept zugrunde gelegt wird. Und wenn wir anschauen, ich habe mal ein paar Studien rausgesucht und es ist, gelesen, wo es heißt, dass die Arbeitszeit in Deutschland rapide sinkt, weil die Leute eine Work-Life-Balance kommen. Die neue Generation Gen Z kommt schon im Bewerbungsgespräch und sagt, also ich hätte gern nur das und das und das und das an Stunden und auf gar keinen Fall Vollzeit, ja? Weil sonst stimmt ja meine Work-Life-Balance nicht. Merkt ihr es? Die Menschen wollen Arbeit reduzieren, reduzieren, reduzieren. Warum? Weil sie Arbeit nicht verstanden haben. Und da wollen wir jetzt reingehen. Wir wollen anschauen, was ist denn Arbeit? Was ist das göttliche Prinzip hinter Arbeit? Und wenn es um solche Themen geht und sich fragt, okay, was sagt denn die Bibel zur Arbeit? Ja, da gibt es verschiedene Methoden, ne? Aber ich würde euch mal die Methode vorschlagen, schlagt mal die Bibel auf und guckt mal in eurer Bibel, wer eine dabei hat, darf es tatsächlich machen. Wo in eurer Bibel kommt Arbeit das erste Mal vor? Ich fange mal an zu lesen, ja? 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wir haben im 1. Mose 1, Vers 1 schon jemand, Gott, der schafft, der schöpferisch tätig ist, der arbeitet, der Dinge tut. 1. Mose 1, Vers 1. Leute, und das ist die nächste Lüge, die habe ich zwar nicht auf Folie. Arbeit ist keine Strafe Gottes, die durch den Sündenfall reinkam, sondern Arbeit ist angelegt, schon von Vers 1 in unserer Bibel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott ist ein Schaffer, ist der erste Punkt der 3 Wahrheiten über Arbeit. Gott ist ein Schaffer. Er schafft etwas. Er kreiert etwas. Er arbeitet. Das sind die ersten Verse in unserer Bibel. Später werden wir Gott auch noch mit anderen Eigenschaften und Identitäten kennenlernen. Als der Heiler, als der Retter, als der Erlöser, als der Arzt. Aber die erste Eigenschaft Gottes, die wir in der Bibel haben, ist, er ist ein Schaffer. Und selbst Jesus sagt in Johannes 5, Vers 17, Jesus aber entgegnete ihnen, mein Vater ist bis heute am Werk und auch ich bin am Werk. Gott ist ein Schaffer. Gott arbeitet und auch Jesus hat 90% seiner Lebenszeit mit ganz normaler Arbeit verbracht. Das ist die erste Wahrheit, die wir über das Thema Arbeit anschauen möchten. Wer ist Gott? Gott ist ein Schaffer. Und Gott ist derjenige, der auch nach 6 Tagen Arbeit sagt, es ist sehr gut und dann erst ruht. Die zweite Wahrheit, ich weiß nicht, da möchte ich nicht zu tief rein, aber ihr könnt es lesen, wie ihr lesen wollt, aber Gott schafft erst die Arbeit und dann die Frau. Ich möchte da nicht tiefer reingehen, aber es ist mal eine Erkenntnis wert, oder? In 1. Mose 2, Vers 15 heißt es, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden, er sollte ihn bebauen und bewahren. Gott schafft erst die Arbeit und dann die Frau. Vielleicht kleine Side-Note für Single-Frauen. Kannst ja mal schauen, ob dein Mann, dein zukünftiger Mann schafft. Oder auch für Single-Männer. Vielleicht liegt im Wert der Arbeit etwas, was dir Identität geben kann, mehr als eine Frau. Ich werfe es einfach mal hier raus. Also Gott schafft erst die Arbeit und dann die Frau. Die dritte Wahrheit, der wir glauben dürfen, ist, wir sind geschaffen, um zu schaffen. Titel unserer Serie. Und zwar heißt es im 1. Mose 1, 28, Vers 29, und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehret euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Und Gott sprach, seht her, ich habe euch die samentragenden Pflanzen auf der Erde gegeben und die samentragenden Früchte und der Bäume als Nahrung. Der erste Auftrag, den Gott Adam und Eva gibt, ist es, zu arbeiten. Nicht dazustehen, Lobpreis zu machen, Akte oder Dinge der Anbetung zu machen, ne, wie was wir unter Anbetung verstehen, sondern den ersten Auftrag, den du und ich haben, ist zu arbeiten. Hast du deine Arbeit mal mit diesen Augen betrachtet? Dass die Arbeit dein erster Auftrag ist, den Gott dir gibt? Gott hat den Menschen in den Garten Eden gesetzt und hat darin das Konzept von Arbeit verankert vor dem Sündenfall. Wir glauben so oft der Lüge, Arbeit ist halt eine Strafe, damit ich dann endlich leben kann, wenn ich dann soweit gearbeitet habe. Sondern nein, Gott schafft Eden. Eden ist der Ort der Gegenwart Gottes und setzt da drin den Menschen, damit er arbeitet. Und im 1. Mose 2, Vers 6, also ihr merkt, ich nehme gerade viele Verse aus den ersten zwei Mose-Büchern raus, lest aber mal die ganzen zwei Kapitel mit diesem Blick auf Arbeit. Wo es heißt, als Gott, der Herr, den Himmel und die Erde erschaffen hatte, wuchsen noch keine Pflanzen und Sträucher auf der Erde, denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht regnen lassen, denn es gab noch keinen Menschen, um den Boden zu bebauen. Gott hat die ganze Schöpfung so angelegt und hat gesagt, okay, sie ist noch nicht aufgegangen. Die Pflanzen sind noch nicht gekommen. Es hatte noch nicht geregnet, weil der Mann oder der Mensch in dem Moment noch nicht da war. Das tiefe göttliche Prinzip dahinter ist, Gott setzt den Menschen in den Garten Eden mit Arbeit und nicht in ein Schlaraffenland. Wir denken immer ans Paradies, oder? Oh, was wäre so das Schönste, was man sich vorstellen kann? Auf jeden Fall nicht zu arbeiten. Bisschen Wellness, bisschen Sonne. Was wäre so tolles Essen, das serviert wird? Gott hätte den Menschen in das Schlaraffenland, in unsere eigene Vorstellung des Paradieses setzen können. Aber nein, er hat sich entschieden, den Menschen in den Garten Eden zu setzen, indem er bewusst den Menschen den Auftrag gab, zu arbeiten. Kann es sein, dass wir diesen Satz, wir arbeiten, um zu leben, austauschen müssten mit, wir leben, um zu arbeiten. Wir arbeiten nicht, um zu leben, sondern wir leben, um zu arbeiten. Puh, hä? Deine Arbeit, die morgen anfängt, die nachher anfängt, wenn du hier reinläufst, rausläufst, das ist deine erste Berufung. Du lebst, um zu arbeiten. Ich finde es so spannend, wie dann auch Studien und Konzepte das Ganze bestätigen, dass eine emotionale, psychische Gesundheit mehr da ist, wenn Leute arbeiten, als wenn sie es nicht tun. Spannend, oder? Das heißt, Gott möchte, dass die Menschen arbeiten. Dein Beruf gibt dir zwar Geld, aber die Arbeit gibt dir den Sinn. Das ist das, was deine Arbeit für dich sein darf. Es gibt dir Sinn und es ist Teil deiner Berufung. Und so komme ich zum zweiten Punkt, das ist nämlich, bist du versöhnt mit deiner Arbeit? Wer ist versöhnt mit seiner Arbeit, mal ganz ehrlich? Ein paar hier? Ja, doch ein paar, sehr gut. Ich muss sagen, bei mir war es nicht immer so leicht. Ich hatte Phasen in meinem Leben, beziehungsweise gefühlt hatte ich in jeder Lebensphase so eine Phase, wo ich eben nicht versöhnt war mit meiner Arbeit. Wo ich gemerkt habe, okay, ich habe jahrelang Doktorarbeit geschrieben und das ist hart, Leute. 5 Jahre lang vor so einem Blatt Papier zu hocken und irgendwas zu schreiben. Und ich hatte immer dieses Bedürfnis, ich möchte was machen. Ich möchte Veränderung sehen und nicht nur, dass ein paar mehr Wörter auf diesem Word-Dokument da mehr sind. Ich habe wirklich Phasen gehabt, wo ich gekämpft habe mit meiner Arbeit, wo ich gesagt habe, Gott, ich sehe da drin keinen Sinn, weil im Schnitt liest eine Doktorarbeit 1,5 Menschen. Dein Doktorvater und der Zweitkorrektor und der nur halb. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, also ganz ehrlich zu sein, das waren teils meine härtesten Zeiten im Leben, wo ich da an diesem Schreibtisch saß und gedacht habe, wofür mache ich das? Wofür mache ich das? Ich sehe nicht, dass die Welt damit verändert wird. Ich sehe nicht, dass meine Kollegen, die ich nicht hatte, mich erlebt haben und ich von Gott erzählen konnte. Sondern nein, ich war isoliert an meinem Schreibtisch und habe das für 5 Jahre gemacht. Schon hart, ja, danke. Aber wisst ihr, was Gott für eine Lektion in dem Ganzen mir geteacht hat? Der hat gesagt, so oft hast du das Ziel, mit deiner Arbeit was zu bezwecken. Ich möchte ein anderes Ziel verfolgen. Aber was ist, wenn diese Arbeit schon Ziel ist? Wenn es einfach nur darum geht, diese Arbeit zu machen und das ist deine Tat der Anbetung. Das ist dein Teil, wie ich meinen Dienst tue. Es hat sich niemand bekehrt dadurch, die Welt wurde nicht besser, sie wurde nicht gerechter, aber Gott hat das da drin mir gelehrt. Und ich weiß, vorhin haben sich viele gemeldet, aber ich bin mir sicher, dass die eine oder andere Person hier im Raum auch schon mit diesen Themen gekämpft hat. Bist du versöhnt mit deiner Arbeit? Gleiche auch, ne, mit Hausfrauen, Mütter. Ich erlebe es ganz viel in meinem Umfeld, wenn man aus der erwerbstätigen Arbeit rauskommt, fragt man plötzlich, wofür das Ganze? Gut, das für die Kinder, das sehe ich noch ein, aber dann gefühlt ist ein Haushalt instand halten, wieso es gibt diese Videos, wieso kehren gegen eine Meeresströmung, ne? Du machst Gras sauber und 5 Minuten später schon wieder Chaos. Das heißt, du siehst gar nicht, was du tust. Das ist so frustrierend. Oh ja, meine Tochter hört zu, sehe ich gerade. Aber auch da zu lernen, bin ich versöhnt in meiner Arbeit? Bin ich von Herzen versöhnt mit dem, was ich tue, oder strebe ich noch nach was anderem? Ich kann dir einen Schlüssel mitgeben, indem du plötzlich auch Zufriedenheit mit deiner Arbeit bekommen kannst. Ich habe heute Morgen kurz gefragt, wer ist unzufrieden mit seinem Arbeitgeber? Ihr müsst nicht Hände strecken, keine Angst. Ich gucke ganz genau, wer sich vom Staff hier meldet. Wenn du unzufrieden bist mit deinem Arbeitgeber, dann sage ich dir eins. Ich lade dich ein, heute deinen Arbeitgeber zu wechseln. What? Ihr rennt jetzt alle raus mit einem Kündigungsschreiben? Nein, Leute, das meine ich nicht. Was wir lesen im Kolosser 3, Vers 17 und Vers 23. Und alles, was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Das ist Kolosser 3, Vers 17. Und im Vers 23 lesen wir, mal kurz einblenden. Tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Ich lade euch ein heute, dass Gott dein persönlicher Arbeitgeber werden kann. An dem Job, in dem du gerade bist, mit der Büroarbeit, in der Fabrik, in dem Haushalt, sind nicht Menschen unsere Arbeitgeber, sondern unser Arbeitgeber ist Gott. Verrichten wir unsere Arbeit mit dieser Herzenseinstellung. Tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen. Sitze ich da, und ich habe hier meine Putzlumpen mitgebracht, hier auf dem Boden am Wischen, und träume ich noch von meinem Leben, wenn endlich die Kinder mal älter sind? Oder träume ich von der Zeit, wo sie endlich mal sauberer essen? Oder wo endlich dieses Programm funktioniert? Oder wo endlich das Produkt entwickelt wurde? Oder wo endlich diese Sache passiert und ich endlich genug Geld habe, um in Rente zu kommen? Oder mich finanziell unabhängig zu machen? Wie oft sind wir so bei der Arbeit, oder? Wir arbeiten, damit wir irgendwann leben können. Was ist, wenn du bei deiner Arbeit bist? Deine Arbeit tust und wischst und arbeitest und dabei merkst, das ist meine Berufung. Zu arbeiten, zu tun für Gott, das ist Anbetung. Und ich stelle mir das immer so vor, wir haben vorhin dieses Lied gesungen, dass wir versetzt sind in das Reich Gottes. Das heißt, wenn ich da in meiner Küche stehe und sauber mache, ja, dann stehe ich in meiner Küche und mache sauber. Aber in meiner Vorstellung bin ich wie im Thronsaal Gottes und stehe da und arbeite für ihn, weil er mein Arbeitgeber ist. Und mit dieser Herzenshaltung möchte ich das tun. Wenn ich irgendwo ins Büro gehe, wenn ich irgendwo hingehe zu meinen Kollegen, weiß ich, wenn ich diesen Raum betrete, bin ich zwar in der Welt, aber das Reich Gottes kommt, wo ich auch immer hingehe. Und dort, wo ich arbeite, kommt Reich Gottes. Dort, wo ich meinen Dienst tue, ist Reich Gottes. Verrichtest du deine Arbeit im Thronsaal Gottes? Verrichtest du deine Arbeit im Reich Gottes? Und das ist dieser Perspektivenwechsel, den wir heute haben dürfen. Wer ist dein Arbeitgeber? Und heute darfst du die Entscheidung treffen, Gott als deinen Arbeitgeber für deinen Job zu setzen. Und mit dieser Herzenshaltung deinen Dienst zu tun, weil automatisch Reich Gottes gebaut wird. Reich Gottes wird nicht nur dort gebaut, wo Lehre stattfindet oder das Evangelium klar verkündet wird, sondern wo ganz normal gearbeitet wird. Mein dritter und letzter Punkt ist, entwickle Glauben für deine Arbeit. Entwickle Glauben für deine Arbeit. Christus in dir ist der größte Wettbewerbsvorteil, den es wohl in der Geschäftswelt geben kann. Wenn du deine Arbeit im Reich Gottes mit diesem Blick auf Gott, mit diesem Blick mit Gott verrichtest. Und ganz kurz, es gibt einen Unterschied, ob ich Arbeit für Gott tue oder mit ihm. Wenn ich etwas für jemanden tue, dann stehe ich nicht nebendran und wir machen es gemeinsam. Aber wenn wir Arbeit mit Gott verrichten, sind wir Hand in Hand und sind Partner in der Businesswelt. Und wir stehen da und sagen, Gott, ich stehe hier vor dieser Herausforderung. Was sagst du mit deinem übernatürlichen, mit deinem göttlichen Blick auf diese Sache? Was sagst du zu diesem Thema? Wir haben vorhin kurz so Geschichten geteilt hier als Mitarbeiterteam, wo wir Gott in unserem Arbeitsplatz erleben. Und Sabine, ich denke, ich darf sagen, wo du gesagt hast, eine Kollegin kam auf sie zu als Erzieherin oder Tagesmutter. Wie kann es sein, dass du immer so ruhig bleiben kannst? Wie kann es sein, dass du herausstichst im Vergleich zu dem, wie ich mich als anderer Kollege fühle? Christus in dir ist der größte Wettbewerbsvorteil, den es auf dem Markt geben kann. Christus in dir ist derjenige, der dir Ruhe bewahren lässt, der dir Weisheit schenkt, der dir Klarheit schenkt, wenn du vielleicht vor einer Schulklasse voller wilder Kinder stehst. Gott ist, Christus in dir ist es, der dir einen Blick geben kann, was als nächsten Business-Schritt zu machen ist. Christus in dir ist es, der dir vielleicht den Blick geben kann für deinen potenziellen Kunden, ihn mit richtigen Augen zu sehen und mit den richtigen Worten anzusprechen. Entwickle Glaube für deine Arbeit. Wie hat Gott Weltgeschichte geschrieben? Indem er Leute an Arbeitsplätze geschickt hat. Schaut Josef an in der Bibel. Josef war nicht in einer Synagoge und hat gepredigt in Ägypten, dass doch bitte der Pharao, ja, sich vorbereiten soll auf die Hungersnot. Ja? Nein, was hat er gemacht? Er hatte die Gabe von Gott bekommen, ja, Träume auszulegen, aber ist dann in Arbeit gesetzt worden. Und hat ganz praktisch die Hungersnot vorbereitet. Wir sehen es bei Daniel. Wir sehen es bei so vielen anderen in der Bibel, die durch Arbeit Dinge gemacht haben. Du bist geschaffen zu arbeiten. Du bist versöhnt mit deiner Arbeit. Und hast du Glaube für deine Arbeit. Das sind die drei Punkte, die ich dir heute mitgeben möchte. Und ich habe eingangs gesagt, wenn wir als Kirche die Theologie des Arbeitens neu verstehen, haben wir das Potenzial, ganz neu und relevant zu werden. Wenn wir die Arbeit lehren als dieses Tablet, was nicht nur ein Schneidebrett ist, sondern als etwas, was eine Bestimmung hat, was eine Berufung hat, was nicht ein Mittel zum Zweck ist, sondern Zweck an sich, können wir das Reich Gottes auch in die 70% unserer Zeit bringen. Und nicht die 70% unserer Zeit warten, bis wir dann endlich sonntags in vielleicht 8% unserer Zeit hier sein können. Und es geht auch nicht nur darum zu sagen, ich arbeite, um zu geben. Oder ich arbeite, um freigesetzt sein für was anderes. Sondern nein, ich arbeite. Punkt. Ich arbeite, weil ich dazu berufen bin. Im Sündenfall lesen wir, dass die Arbeit schwerer oder verflucht wurde. Aber wisst ihr was? Jesus kommt oder kam auf diese Erde vor 2000 Jahren nicht, um uns zu erlösen von der Arbeit. Nicht uns von der unterdrückten Arbeit zu erlösen. Ich glaube, wenn die Leute Marxismus, das Evangelium besser verstehen würden, bräuchten sie diese Lehre nicht mehr. Jesus kam nicht, um uns von der Arbeit zu erlösen, sondern er kam, um unsere Arbeit zu erlösen. Merkt ihr den Unterschied? Er kam uns nicht, um uns von der Arbeit zu erlösen, dass wir nicht mehr arbeiten müssen, sondern er kam, um die Arbeit zu lösen, zu erlösen, um uns frei zu machen, um die Arbeit wieder in die Bestimmung zu holen, für die sie geschaffen war. Das ist das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Er kam vor 2000 Jahren auf die Erde für dich und mich, um uns zu erlösen von dem schweren Joch. Weil er starb am Kreuz für unsere Sünden, nahm alles auf sich, damit wir Leben haben können. Ein Leben mit ihm in Ewigkeit, aber auch ein Leben mit ihm im Hier und Jetzt. Weil sein Wille kommt, sein Reich kommt und sein Wille geschieht, wenn wir Jesus heute annehmen. Und ich möchte dich einladen, wenn du heute im Raum bist und sagst, ja, ich möchte diese erlösende Kraft von Jesus auch in meinem Leben spüren. Dann möchte ich dich einladen, wirklich diesen Schritt heute zu machen und diese Entscheidung zu treffen. Und ich bitte alle anderen, einfach mal die Augen zu schließen. Wenn du heute im Raum bist und merkst, ja, ich möchte Jesus als meinen Retter. Ich möchte Jesus als die Person, die meinen Sünden getragen hat am Kreuz und heute frei werden. Wenn du das bist, darfst du mir ganz kurz ein Handzeichen geben, damit ich weiß, mit wem ich nachher bete. Dankeschön. 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 Auch online, wenn du dabei bist. Und gemeinsam wollen wir jetzt als gesamte Church dieses Gebet beten und einfach mitbeten mit den zwei Personen, die sich gerade hier im Raum gemeldet haben und vielleicht Leute, die auch online dabei waren. Jesus, danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Nimm du meine Schuld auf dich. Vergib mir. Und mach mich zu einem neuen Mensch. Sei du mein Retter und sei du mein Herr. Von heute an möchte ich dir nachfolgen. Zeig du mir die nächsten Schritte und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Amen. Amen. Hey, so stark. Das ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Und auch alle anderen, die heute vielleicht sagen, stimmt, auf dem Thema Arbeit liegt noch was versteckt, was ich vielleicht noch nicht so gecheckt habe. Oder ich möchte die Arbeit, den Gott als mein Arbeitgeber machen, möchte ich einladen, einfach auch aufzustehen und ich möchte noch gemeinsam für uns beten. Jesus, ich danke dir, dass wir berufen sind zu arbeiten, dass Gott, du selbst der Schöpfer und Schaffer bist. Und Jesus, wir wollen heute als Kirche dastehen und sagen, mach du uns zu deinem Ebenbild. Lass du uns werden und Identität finden in dem, was du gegeben hast. Jesus, und ich möchte heute auch hier stehen und stellvertretend für jeden, der dieses Gebet heute mitbildet und sagen, ab heute bist du mein Arbeitgeber. Ab heute soll meine Arbeit eine Arbeit sein, die dir zu Ehren ist. Mit Worten und Werken, egal was ich tue, ob es im Sichtbaren oder Unsichtbaren ist, soll eine Ehre für dich sein. Jesus, wir wollen arbeiten für dich. Wir leben, um zu arbeiten für dich und wir beten, dass durch unsere Arbeit dein Reich kommt auf diese Erde. Wenn du morgen ins Büro gehst, wenn du morgen auf die Arbeit gehst mit dieser Herzenseinstellung, dann kommt Reich Gottes mit. Dann kommt Reich Gottes mit, weil dein Arbeitgeber automatisch dabei ist. Jesus, und wir sagen, wir laden dich ein auf unsere Arbeitsplätze. Wir laden dich ein, dort wirklich da zu sein, mit deiner Gegenwart. und Frieden zu bringen, wo es Frieden braucht, Liebe zu bringen, wo es Liebe braucht, Vergebung zu bringen, wo es Vergebung braucht, Erkenntnis und Offenbarung zu bringen, neue Ideen und Innovation zu bringen, Heilung zu bringen, wo es Heilung braucht, dass einfach du wirkst, in Jesu Namen. Amen.